Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Weltweit sind rund 100.000 Landschaften und Regionen unter Naturschutz gestellt, um so ihre einzigartige Biodiversität zu erhalten. Dabei wird oft angenommen, dass die dort lebenden Einheimischen dieser Natur schaden. Sie werden deshalb zu Hunderttausenden umgesiedelt oder vertrieben. Falsch, sagen Ethnologen und zunehmend Biologen. Die Biodiversität in diesen Gebieten ist dank diesen Menschen überhaupt vorhanden. Je größer die kulturelle Diversität, desto größer auch die Biodiversität. Dazu eine Sendung von Maya Brändle.
Dagir Forest im indischen Bundesstaat Gujarat ist einer der rund 100.000 Schutzgebiete, in denen Natur erhalten und geschützt werden soll. In diesem Fall sind es asiatische Löwen. Zu Zeiten der britischen Kolonialisierung Indiens waren sie in Indien weit verbreitet, doch die weißen Herren, zusammen mit den indischen Maharajas, machten sich ein Vergnügen daraus, die Raubkatzen zu jagen, bis sie praktisch ausgestorben waren. Lediglich im Bundesstaat Gujarat überlebte ein kleiner Restbestand und der Maharaja der Region stellte sie unter Schutz, erlaubte aber den Maldaharis, stolzen und wohlhabenden Büffelhirten, ihre Rinder in diesem Löwengebiet weiden zu lassen. 1963 wurde das Gebiet unter indischen Schutz gestellt und im Jahr 1972 die 800 Maldahari-Familien aus diesem jetzt als Nationalpark klassifizierten Gebiet vertrieben, erzählt die indisch-deutsche Ethnologin Shalini Randeria.
Weil das indische Wildlife Act, also das Gesetz zur Schutz von wilden Tieren, vorzieht, dass diese Gebiete vollkommen entvölkert werden, dass sie einfach reine Naturparks sind, nach amerikanischem Vorbild.
Dagir Forest ist nicht, wie der Name vermuten lässt, eine dichte Waldgegend, sondern eher eine grasbedeckte Savanne, wo die Maldaharis ihre riesigen Büffelherden weiden ließen. Dank dem speziellen Gras dieser Savanne gaben die Büffel eine spezielle Milch. Diese verarbeiteten die Maldaharis zu einem begehrten Butterschmalz, den sie geschickt vermarkteten. In dieser Savanne lebten auch die wenigen asiatischen Löwen, die die koloniale Jagd überlebt hatten. Die Raubkatzen hatten sich inzwischen auf die Büffel der Maldaharis spezialisiert. Interessanterweise führte das nicht wirklich zum Konflikt, sondern zu einer Art Kooperation. Da die Maldaharis als Vegetarier nämlich nur die Milch, nicht aber das Fleisch der Büffel nutzten, überließen sie den Löwen die älteren Tiere. Die Löwen ihrerseits ließen dafür die jüngeren Tiere in Ruhe. Bewacht übrigens wurden die Herden von kleinen Jungs, was darauf schließen lässt, dass die Löwen kein wirkliches Problem waren.
Wenn man plötzlich aus den Mitten dieses Gebietes alle Einwohner und ihre Herden vertreibt, dann natürlich erstens die Landschaftspflege passiert nicht in der Art und Weise, wie sie immer zustande kam, aber der Löwe in diesem Kerngebiet hat dann auch keine Beutetiere mehr. Und sie gehen in den Dörfern am Rande des Forsts und holen sich die Kühe von den Bauern oder überfallen auch manchmal Menschen. Also mehrere Mal kam es vor, dass diese Löwen erschossen wurden oder erschossen werden müssten, um Bewohner und ihr Vieh zu schützen.
Die stolzen und wohlhabenden Viehhirten erhielten zwar zum Teil etwas Land, schlechtes Land in der Regel, mit dem sie als Viehhirten eben gar nicht wussten, wie umzugehen. Die meisten von ihnen verelendeten, erzählt die Ethnologin Shalini Randeria.
In dem Sinne, wenn man ganz präzise das ausdrücken würde, sie sind ein Bauernopfer von Umweltschutz. Sie sind immer eigentlich vertrieben worden, damit andere Vorstellungen und westliche Vorstellungen von was eine unberührte Natur ist, in der Löwen Schutz haben, umgesetzt wird, was mit der Lebenswirklichkeit und auch mit der symbiotischen Umweltbeziehungen, die dort gewachsen und tradiert waren, wenig zu tun hat.
Geräumt wurde damals nur der innerste Kern des Naturschutzparkes. In der weitaus größeren Pufferzone rund um den Kern durften die Maldaharis vorderhand noch bleiben. 1997 allerdings versuchte der WWF zusammen mit den Behörden des Bundesstaates Gujarat auch diese Maldaharis zu vertreiben. Der WWF bezog sich dabei auf den Wildlife Protection Act, ein Gesetz zum Schutze des indischen Wildtierbestandes, das 1970 eingeführt wurde und an dem amerikanische Fachleute maßgeblich mitgearbeitet hatten. Diesen Umsiedlungsabsichten aber nun stellte sich die Weltbank entgegen. Sie nämlich betreibt in Indien mehrere Projekte, ebenfalls zum Schutze der Biodiversität, so auch in Gir Forest. In den Abmachungen zwischen der Weltbank und der indischen Nationalregierung aber war klar geregelt, dass bei diesen Projekten ohne Zustimmung der Betroffenen niemand umgesiedelt werden durfte. Nationale Abmachungen standen da entgegen den regionalen Abmachungen und deswegen durften vor der Hand die Maldaharis in der Pufferzone des Schutzgebietes bleiben. Allerdings, und das die sinnlose Ironie dieser Geschichte, könnte es demnächst sowohl den Löwen als auch den verbleibenden Maldaharis an den Kragen gehen.
Dieser Gir Forest ist im Südgujarat unweit von der Küste und an diese Küstengebiete sind sehr viele Zementfabriken errichtet worden in den letzten 15 Jahren. Die Zementindustrie in Indien boomt, weil der Weltbedarf an Zement gestiegen ist. Also die Verstädterung schreitet rasant voran und man braucht eben Zement. Und Kalkstein, das man für die Herstellung von Zement braucht, ist in Hülle und Fülle in diesem Waldgebiet vorhanden.
Und um an diesen Kalkstein zu kommen, wird nun darüber nachgedacht, ob und wie man die Löwen eventuell umsiedeln muss. Rund 12% der Erdoberfläche sind in der einen oder anderen Form unter Schutz gestellt, erklärt Tobias Haller, Professor für Ethnologie an der Uni Bern. Der Ursprung solcher Schutzgebiete geht weit zurück in die koloniale Vergangenheit.
Da ging es zuerst einmal darum, Jagdreservate und Waldreservate für die Kolonialmächte, für deren Nutzung zu erhalten. Also in Afrika Holz für Eisenbahnschwellen oder eben für die Gruppen, die aus der britischen aristokratischen Konstellation heraus eben dieses Sportsman-Hunting praktizieren konnte. Und erst in einem späteren Kontext ging es darum, dass man diese Gebiete schützen will, um den Erhalt der Biodiversität zu gewährleisten.
Meistens wurde schon zur damaligen Zeit die lokale Bevölkerung aus diesen Reservaten ausgewiesen. Zuerst, weil sie den kolonialen Interessen an den Ressourcen im Wege stand, später, weil man glaubte, dass die lokale Bevölkerung der Natur schaden würde. Ein Glaube, der heute noch verbreitet ist, wie das Beispiel Gir Forest zeigt.
Aus der internationalen Perspektive hingegen geht es um den Schutz von bedrohten Tierarten und die Löwen dort in Indien gehören jetzt dazu. Man merkt auch, dass natürlich aus der Perspektive dieser Organisation der Schutz dieser Wildtiere bedeutender ist als beispielsweise die Lebenssituation der lokalen Bevölkerung. Wenn man in Zürcher Zoo geht und dort ins Löwenareal geht, dann sieht man auch eine Zeituhr, die zeigt, wie viele Menschen immer geboren werden, währenddem die Anzahl der Löwen nur um ein Minimales ansteigt. Das ist dann die Perspektive der Umweltschützer, respektive derjenigen, die eine biologische Diversität und eine Vielfalt von Tieren schützen wollen.
Wenn man nun wirklich die Biodiversität schützen will vor den schädlichen Einflüssen der Menschen, so Tobias Haller, müsste man genauer hinschauen. Im Fall Gir Forest müsste man zuerst einmal zur Kenntnis nehmen, dass es nicht die Einheimischen waren, die für das beinahe Aussterben der Löwen verantwortlich waren.
Man sieht nur den Jetzt-Zustand, sieht quasi, dass es 5 vor oder 5 nach 12 ist, je nachdem, wie man das wahrnimmt, und hat dann den Eindruck, dass man sofort eingreifen muss, währenddem man eben diese historische Perspektive überhaupt nicht anschaut, währenddem man nicht sieht, wie auch die Dezimierung der Löwen nicht auf das Konto der Lokalbevölkerung geht ursprünglich, sondern im Kontext der kolonialen Machthaber und ihrer Interesse an Jagd und nicht eigentlich das Problem, das ist, dass die lokale Bevölkerung diese Löwen dezimiert hätte, schon es die Lokalbevölkerung einen Grund dazu gehabt hätte.
Es gibt zahlreiche solcher Beispiele. Das wohl berühmteste ist der älteste Nationalpark der Welt, der 1872 gegründete Yellowstone Nationalpark in den USA. Legendär, gut vermarktet und inzwischen als UNESCO-Welterbe eingetragen, ist in der Wikipedia entsprechend viel über ihn zu lesen. Wir erfahren da einiges über die dort lebenden Wölfe und Bären, über die heißen Quellen, deren speziellen Bakterien, über Zimtente, Breitschwanzelfe, Rotnackensaftlecker, Ohrenschabe und was da sonst noch alles an Tieren anzutreffen ist. Was die einzigen Bewohner des Gebietes betrifft aber, da steht lediglich eine kleine Nebenbemerkung irgendwo, dass nämlich Shoshonen im Gebiet des heutigen Parkes gelebt hätten, dass sie sich aber 1871, also ein Jahr vor der Unterschutzstellung, den, Zitat, anderen Shoshonen in einem Reservat angeschlossen hätten.
Die indianischen Gruppen haben dort Gebiete niedergebrannt, um zu jagen. Es gab dort eine spezifische Zusammensetzung von Tieren und Pflanzen, die es dann nicht mehr gegeben hat, als man die Leute ausgewiesen hat und dort eben in Indianerreservate gesteckt hat, während man die Landschaft leer gelassen hat. Und es war dann so, dass die Parkbehörden dann selber begonnen mussten, Gebiete niederzubrennen, um dann wieder die sogenannte natürliche Natur, die eigentlich eine Kulturlandschaft ist, wiederherzustellen.
Und die Shoshonen haben ihr Gebiet keineswegs freiwillig verlassen, wie die Wikipedia suggeriert, sondern sie sind vertrieben, sogenannt umgesiedelt worden, zum Schutze der Natur oder zumindest zum Schutze dessen, was die Weißen sich unter Natur vorstellten.
Man versteht nicht, dass es sich um Kulturlandschaften handelt, auch das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren und Pflanzen eines ist, wo man sicher nicht sagen kann, das ist ein symbiotisches oder das ist immer ein harmonisches, aber es ist eines, was sich über längere Zeit hin entwickelt hat. Und wenn man das natürlich aus dem Kontext herausreißt, diese Einheiten auseinanderreißt, dann entstehen Schwierigkeiten, auch Konflikte, die sicher dem Ressourcenschutz nicht zuträglich sind und auch nicht der Biodiversität.
Die spezifische Biodiversität, die uns heute so schützenswert erscheint, ist fast immer das Resultat menschlichen Tuns. Je unterschiedlicher die Ethnien organisiert sind, desto unterschiedlicher ist auch deren Wirtschaftsform. Und je unterschiedlicher die Wirtschaftsform, desto größer die Biodiversität.
Die meiste Biodiversität in diesem Bereich, also bei Nutzpflanzen aus Regionen, kommt, die in bergigen Gebieten sind, wo man auch eine große Vielfalt an kulturellen Gemeinschaften hat. Und das hat damit zu tun, dass diese Leute teilweise aus Versicherungsgründen eben eine große Vielfalt an Nutzpflanzen haben. Sie haben ja keine Versicherung, sie können ja nicht davon ausgehen, dass sie sicher sind, was genau kommt. Ich habe da ein Beispiel aus einer eigenen Forschung in Nordkamerun, in einem sehr trockenen Gebiet, habe ich da bei einer Bevölkerungsgruppe von etwa 6000 Menschen über 20 verschiedene Hirse-Varietäten gefunden, also eine wahnsinnige Vielfalt, die eigentlich von den lokalen Bevölkerungsgruppen kreiert worden ist.
Biodiversität. Dank Bewirtschaftung durch die Menschen, das gilt sogar für den Regenwald, der oft als Chiffre für Natur pur herhalten muss.
Amazonien oder generell afrikanische Regenwälder ebenfalls. Dort findet man häufig eine große Vielfalt vor, gerade in Regionen, die als Sekundärwälder zu beschreiben sind, in denen ein bisschen gerodet wurde, in denen Pflanzungen angeregt worden sind. Das sind dann auch wieder für größere und kleinere Tiere Nischen, in die sie hingehen. Das heißt, dass diese Vielfalt nicht einfach so eine natürliche ist, sondern heute praktisch überall eigentlich vom Menschen mit beeinflusst.
Weil man aber gerade in westlichen Naturschutzkreisen immer noch davon ausgeht, dass Natur etwas ist, das man losgelöst vom Menschen und seinen kulturellen Errungenschaften betrachten kann, kommt und kam es seit der Entstehung der Naturschutzparks immer wieder zu Vertreibungen der lokalen Bevölkerung aus ihren angestammten Lebensräumen. Die Nichtregierungsorganisation First Peoples Worldwide hat rund 150 Nationalparks unter die Lupe genommen, um dabei all die indigenen Gruppen, die jeweils im Namen des Umweltschutzes oder des Biodiversitätsschutzes vertrieben worden sind, aufgelistet. Damals 200 Familien, damals 1000 Familien, damals 5000 Familien, manchmal selten auch mehr. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen in nur 150 Parks. Die Organisation geht weltweit betrachtet von rund 14 Millionen Menschen aus, die so vertrieben worden sind. Den meisten ergeht es wie den Maldaharis in Gujarat. Sie wurden entrechtet, entwurzelt, entkulturiert. Sie verarmten dabei und verelendeten. Natur versus Kultur. Ein Fehler, den die Ethnologie schon seit vielen Jahren beschäftigt.
Es gibt auch in der Ethnologie oder Sozialanthropologie im Bereich, die sich mit der Umwelt beschäftigt, also mit ökologischen Fragen, so ein Statement schon in den 80er Jahren von einem amerikanischen Ethnologen, Roy Allen, der sagt, pure nature does not exist, also reine Natur gibt es nicht. Und das wurde schon lange formuliert und das ist eigentlich ein Satz, den ich immer noch voll unterstützen würde. Nicht nur wegen Fragen der Menschlichkeit oder Fragen der Menschenrechte, sondern gerade auch aus einer biologischen oder Ökosystemperspektive müsste man eigentlich nicht die Leute ausweisen, sondern sie besser integrieren.
Zunehmend beginnt sich diese Einsicht auch im Umweltschutz durchzusetzen. Das Ehepaar Caroline Weckerle und Franz Huber zum Beispiel, sie Ethnobotanikerin an der Uni Zürich, er Biologe an der ETH Zürich, sie beide haben im Südwesten Chinas in einem Naturschutzgebiet eine ethnobotanische Forschung durchgeführt und dabei festgestellt, dass der Einbezug der lokalen Bevölkerung sich sehr wohl verträgt mit der Erhaltung der Natur, auch wenn oder vielleicht gerade weil diese Bevölkerung die natürlichen Ressourcen weiterhin verwerten darf. Das Ashui-Shan-Schutzgebiet ist ein sehr hochgelegenes Naturschutzgebiet im Südwesten Chinas, bewohnt von Tibetern.
Der Park wurde in den 80er Jahren zum Schutz der Yunnan-Stumpfnasenaffen gegründet und zeichnet sich aus durch eine hohe Biodiversität und viele Arten, die nur in diesem Gebiet vorkommen.
Das Ehepaar Weckerle und Huber waren nicht an diesen Affen interessiert, sondern an einem ganz besonderen Pilz.
Das ist ein parasitischer Pilz, Cordyceps oder Ophiocordyceps heißt er. Und die Sporen, die befallen Raupen. Und das Myzelium, das aus dieser Spore wächst, das wächst im Innern des Raupenkörpers.
Dieses Myzelium frisst die Raupe von innen her langsam auf.
Und jetzt bevor die Raupe aber stirbt, kriecht sie also unter die Erdoberfläche, so dass sich dann der Fruchtkörper des Pilzes, der aus dem Kopf der Raupe herauswächst, über der Erdoberfläche befindet. Ja, das ist so eine kleine braune Spitze, vielleicht maximal 5 cm lang.
Und genau an diesem kleinen, aus dem Kopf der Raupe wachsenden Pilz samt der inzwischen gestorbenen Raupe herrscht großes Interesse. So großes Interesse, dass die Raupe zusammen mit dem Pilz wertvoller ist als Gold. Man hat nämlich festgestellt, dass die Yak diese Pilze auf ihren Weiden zu fressen scheinen und diese Yaks erweisen sich als besonders gesund und kräftig. Was gut für die Yaks, ist auch gut für die Menschen. Man sagt den Pilzen eine stark tonische Wirkung nach.
Es wurde in der Presse eine Zeit lang auch als Viagra des Himalaya propagiert. Generell ist es ein sehr beliebtes Geschenk, weil es kann wie Functional Food verwendet werden. Also man kann das in Suppen oder zusammen mit Bulle oder so essen. Und es ist ein sehr beliebtes Geschenk unter reichen chinesischen Familien.
Das hatte zur Folge, dass nicht nur die lokale Bevölkerung dieses Raupen-Pilzgebilde sammelte, sondern ganze Völkerscharen sich auf den Jagdweiden der tibetischen Hochtäler einfanden, da campten, gruben, Abfall liegen ließen und der Natur beträchtlich schadeten.
Ein Problem bei dieser Sammeltätigkeit ist, inwiefern die Vegetation oder das Ökosystem jetzt abgesehen von diesem Raupenpilz eben beeinträchtigt wird. Und weil es Gebiete sind, die auf sehr hoher Höhe liegen, sind die häufig sehr fragil. Und wenn da natürlich viele Leute sammeln gehen und Abfall produzieren oder Feuerholz sammeln oder vielleicht noch jagen, was auch immer, sind das sogenannte Nebeneffekte, die einen sehr negativen Einfluss haben können. Und es ist nach wie vor eine Diskussion, wie das am besten gehandhabt werden soll, eben in Naturschutzgebieten. Und die Idee war mal genau hinzuschauen, wie läuft das da in diesem Ashuishan Nature Reserve.
Im chinesischen Ashuishan Nature Reserve kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Fremden und den einheimischen Sammlern.
Wurde dann beschlossen, dass man die Grenzen wirklich zumacht. Und das wurde zusammen beschlossen mit den Verantwortlichen des Naturschutzgebietes und der lokalen Bevölkerung. Und sie haben dann ein System mit Guards, Wächtern, mit Wächtern entwickelt. Das heißt, dass alle, die sammeln gehen, einen gewissen Betrag bezahlen und mit diesem gesammelten Geld bezahlt man dann die Wächter, die eigentlich ja patrouillieren. Und meistens reicht das Geld aber nicht bis zum Ende der Saison. Und dann organisieren sich die Leute auf Dorfebene.
In der Schutzzone wurden zudem 2 Camps eingerichtet, in denen die legalisierten, lokalen Sammler wohnen und ihre Pilze auch verkaufen durften. Zwar war dadurch die Natur nicht mehr gänzlich unberührt, aber es wurde deren Übernutzung verhindert. Das Betreten des Gebietes verlief in kanalisierter Form, der Abfall blieb unter Kontrolle. Die lokale Bevölkerung konnte mitreden und weiterhin von ihrem Pilz profitieren. Dadurch fühlten sie sich auch ernst genommen und mitverantwortlich. Dass eine solche für beide Seiten fruchtbare Form der Partizipation möglich war, hatte verschiedene Gründe. Im Gegensatz zu Indien, wo der WWF und die Weltbank, der Nationalstaat und der Bundesstaat in einen verwirrenden rechtspluralen Konflikt gerieten, präsentierten sich die Verhältnisse in China vergleichsweise einfach. Dort gehört grundsätzlich jeder Boden dem Staat und damit ist die rechtliche Oberhoheit geklärt. Das hat Vorteile, wenn es um Zoneneingrenzungen oder Zonenverschiebungen geht, erklärt Franz Huber.
Sicher ist ein Vorteil, dass dieser Park schon in verschiedene Zonen eingeteilt ist, deren Grenzen auch angepasst werden können, je nachdem, ob eine gewisse Zone für die Leute nun sehr wichtig ist, für die Sammeltätigkeit oder für die Landwirtschaft?
Ich denke, ein dritter Punkt, der auch noch eine wichtige Rolle spielt, jetzt neben dem Einbezug der lokalen Bevölkerung, ist eben die Biologie dieses Organismus, der betroffen ist.
Der Pilz nämlich ist erstens nur schwer zu finden und zweitens nur verwertbar, wenn er noch nicht reif ist. Alle Pilze also, die übersehen werden, sorgen dafür, dass die Sporen breit verteilt werden und es so immer genügend Nachwuchs gibt. Dies übrigens, so Karin Weckerle, im Gegensatz zu anderen Medizinalpflanzen, bei denen die Wurzeln ausgegraben und der Nachwuchs damit verhindert wird. Dass die Natur weltweit in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß zerstört wird, lässt sich nicht übersehen, und dass man sich Gedanken macht, wie man diese Zerstörung stoppen kann, ist wichtig und sinnvoll, meint der Ethnologe Tobias Haller. Aber es macht wenig Sinn, Naturschutz zu betreiben, indem man Gebiete zu Schutzzonen erklärt und die Menschen daraus vertreibt, die verantwortlich sind, gerade für die zu schützende Biodiversität. In Afrika, mit seinen vielen Schutzgebieten zum Beispiel, hat sich gezeigt, dass 90% der Biodiversität außerhalb der Schutzgebiete zu finden sind.
In Westafrika gibt es sogenannte heiligen Wälder, werden die bezeichnet. Das ist so, weil dort auch häufig Rituale stattfinden aus der Sichtweise der lokalen Bevölkerung. Und man hat immer das Gefühl, vor allem die Kolonialmächte hatten das Gefühl, diese Wälder sind Überbleibsel eines dicht bewaldeten Regionen, die nur erhalten geblieben ist, punktuell als kleine Wälder, weil diese eben religiös geschützt werden. Genauere Forschungen haben aber gezeigt, dass es nicht nur um Religion geht, sondern es geht auch um Schutz vor befeindeten Gruppen, es geht um Schatten, es geht darum, Gärten anzulegen. Das heißt mit anderen Worten, dort wo es mehr Leute gibt, gibt es paradoxerweise auch mehr Wald und eine größere Vielfalt an Biodiversität. Also eigentlich genau das Gegenteilige von dem, was man sonst immer angenommen hat.
Und deshalb gilt es, genauer hinzuschauen, zu untersuchen, wie die lokale Bevölkerung Natur wahrnimmt, wie sie damit umgeht.
Man muss dabei natürlich auch vorsichtig sein, man darf aus diesen Gruppen nicht Ökoheilige kreieren, die haben auch ein bestimmtes Zerstörungspotenzial, aber die Tatsache, dass diese großflächige Zerstörung eigentlich erst mit der Kolonialisierung und hinterher auch mit der Modernisierung und Globalisierung stattgefunden hat, verweist doch darauf, dass hier irgendetwas ganz anders läuft, als das vorher der Fall war.
Es läuft etwas anderes, nämlich eine gigantische Zerstörung der Umwelt, wie sie bis anhin noch kein indigenes Volk zustande gebracht hat. Die Meere werden leergefischt und vergiftet, die Wälder abgebrannt und auch wenn die Konvention zum Schutz der Umwelt dem einen Riegel zu schieben versucht, die Zerstörung geht weiter. Kein Wunder, wehren sich Umweltschützer und Aktivisten mit großem Engagement gegen diese Zerstörung.
Man muss sicher sehen, dass aus internationaler Umweltschutzseite sich hier um einen großen Flächenbrand handelt und dem kann man bis zu einem gewissen Grad beipflichten. Aber die Art und Weise, wie dieser Flächenbrand gestoppt werden soll, das ist dann wieder die andere Frage.
Auch dort, wo die lokale Bevölkerung einbezogen wird, weil man bemerkt hat, dass es ohne sie nicht geht, stellt sich die Frage, wie man diese lokalen Menschen einbezieht. Dürfen sie, wenn sie im Schutzgebiet bleiben, eine Straße bauen zwischen den Dörfern? Eine Schule, ein dringend benötigtes Krankenhaus? Oder sehe man sie, wenn sie schon im Schutzgebiet leben, lieber als traditionelle Hirten in bunten Kleidern mit nackten Füßen, pittoreske Einheimische, die als sogenannte Naturmenschen gut in ein Naturschutzgebiet passen? Dürfen sie sich verändern? Wenn ja, in welche Richtung?
Und vor allem, inwiefern hat die lokale Bevölkerung die Bemächtigung oder wird die Bemächtigung erhalten im staatlichen Kontext, in dem sie sich heute befinden, über bestimmte Territorien, die als nationale Territorien wahrgenommen werden, mitzubestimmen?
Weltweit stellen sich diese Fragen und es gibt unterschiedliche Strategien im Umgang damit. In Südamerika beispielsweise hat man begonnen, einstige Naturschutzgebiete an die lokale Bevölkerung zurückzugeben. Diese aber zu schützen vor Großgrund- und Plantagenbesitzern. In Afrika operiert man mit sogenannten Park-Outreach-Projekten. Dort werden außerhalb der Schutzzone Krankenhäuser und Schulen gebaut, für die Einheimischen, die in der Schutzzone bleiben durften. Alles gut und schön, meint der Ethnologe. Aber alle diese Partizipationsversuche gehen immer noch zu wenig weit. Für die Parkbewohner, um deren Land es sich schließlich handelt, auch wenn es selten verbrieft ist, für diese Parkbewohner schaut kaum ein politischer Gewinn oder ein ökonomischer Gewinn dabei heraus.
Das alles ist zu wenig, wenn man da eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, wenn man sieht, was ein Park für eine lokale Bevölkerung kostet, an Zerstörung, an Verlust, an Zugang zu Ressourcen auf der einen Seite und dann was als Gewinn, respektive ein paar wenige Jobs, eine Krankenstation oder eine Schule, die sowieso eigentlich der Staat finanzieren sollte, ist unter dem Strich, man kann das auch relativ genau ausrechnen, ein Verlustgeschäft. Das ist ein Geschäft, was lokale Bauern hier niemals zulassen würden. Es verkauft sich aber gut, weil es natürlich auch so ist, wie Naturschutz ist auch Partizipation positiv behaftet. Man kann da eigentlich nichts dagegen haben. Nur, wenn man es genau ansieht, ist es eigentlich ein sehr, sehr schlechter Deal, der hier in der Schweiz beispielsweise niemand unterschreiben würde oder da würde niemand mitmachen. Dort aber in diesem Kontext ist es so, dass die Leute dann schon fast auch gezwungen ist ein starkes Wort, aber in einen Kontext reinkommen, in dem sie eigentlich keine große Wahl haben. Also die Leute können ja nicht sagen, nein, ich partizipiere nicht mit, das wird natürlich auch nicht verstanden.
Und kommt dazu, gegen außen wird dann diese Art der Teilpartizipation als Erfolgsmodell dargestellt, was sich oft nicht mit der Sichtweise der lokalen Bevölkerung deckt und zu Konflikten führt, weil diese sich ausgenutzt, übergangen, entmachtet und immer noch bevormundet fühlt.
Aber ich denke, wenn man versuchen sollte, die lokale Perspektive stärker mit einzubeziehen und auch ernst zu nehmen, müsste man eigentlich in einem Vorfeld zuerst einmal abklären, was haben die Menschen für Bedürfnisse in Bezug auf dieses Gebiet? Wie nehmen sie das wahr? Wie würden sie es gerne verwalten?
Dazu aber müsste man bereit sein zu akzeptieren, dass diese Menschen sehr wohl in der Lage sind, ihre Umwelt so zu nutzen, dass sie ein Fortbestehen hat. Und nicht, wie wir es häufig tun, unser Zerstörungspotenzial automatisch auf sie übertragen. Eine solche Haltung müssten auch die Umweltorganisationen einnehmen und das würde voraussetzen, dass diese sich ebenfalls mit den lokalen Menschen auseinandersetzten, richtig auseinandersetzten, was eine langwierige Sache ist, denn oft decken sich ihre Anliegen und die Sichtweisen nicht mit denjenigen aus dem Westen.
Das Geld, was die großen, ich sage schon Umweltschutzkonzerne einnehmen, das muss möglichst schnell dann auch, wie soll ich sagen, publicity-mäßig gut eingesetzt werden, sodass man das Gefühl hat, das Geld, was ich gespendet habe, das schützt sofort quasi ein Stück Regenwald und dann fühle ich mich selber natürlich auch besser. Das ist genau der Dreh, wie es bei der Geldbeschaffung gut funktioniert, aber lokal ist das ein sehr, 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 sehr großes Problem auch.
Wer kulturelle Diversität zerstört, zerstört auch die damit verbundene Biodiversität. Deswegen plädiert der Ethnologe in Sachen Umweltschutz für eine Entschleunigung, auch wenn das paradox erscheinen mag.
Es ist eben ein langsamer Prozess und das ist das Problem. Die Zerstörung ist relativ schnell. Und das wäre natürlich auch das Argument dieser Umweltschutzorganisation oder Konzerne, sage ich jetzt mal, weil eben die Zeit drängt. Aber ich denke, hier muss man zum Vorteil der Vielfalt, vom Menschen geschaffenen Vielfalt, muss man ein bisschen auf die Bremse treten, aber mehr Gelder und mehr Energie investieren in lokale Beziehungen und auch in den Aspekt, dass man herausfinden muss, was eigentlich die lokale Bevölkerung will in diesen Regionen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.